Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In China wird heute Geburtstag gefeiert. Erste Information, die wir jetzt gleich nachreichen können. Eine Postkarte nach China kostet 95 Cent. Wie lange es aber braucht, bis sie da ist, das können wir jetzt noch nicht beantworten. In China wird heute machtvoll Geburtstag gefeiert. Das klingt unter anderem so.
70 Mal feuern die Kanonen zu Beginn der Militärparade an diesem Morgen Salutschüsse ab. Für jedes Jahr seit der Gründung der Volksrepublik einen Schuss. Dann nimmt Staatspartei- und Armeechef Xi Jinping die Ehrenformation ab. Seid gegrüßt, Genossen, ruft Präsident Xi stehend aus einer schwarzen Limousine. Sei gegrüßt, Vorsitzender, rufen die Soldaten zurück.
Sei gegrüßt, Vorsitzender. 15.000 Soldaten, eine riesige Militärparade, all das zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Elisabeth Nier ist mein Gast heute, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Als Journalistin sind Sie auch häufiger in China gewesen, auch unter anderem verbunden durch ein deutsch-chinesisches Journalistenprogramm. Wenn man das jetzt so hört und auch die Feierlichkeiten sieht für ein Land, das wirtschaftlich so nach vorne prescht, auch so in so vielen Bereichen vorne ist, klingt das ganz schön oldschool, oder?
Naja, China ist halt beides und ich glaube, lange Zeit haben die Europäer sehr so sich von der chinesischen Softpower beeindrucken lassen, so in den Zeiten Weltausstellung, Expo und so oder auch in den Jahren danach. Gerade Xi Jinping hat ja immer gesagt, China sei das größte Entwicklungsland der Welt und auch damit eben viele so ein bisschen bezirzt. Und ich glaube, dass eigentlich erst so richtig durch den massiven Handelsstreit, natürlich auch durch Chinas Agieren im südchinesischen Meer, und jetzt die Demonstrationen in Hongkong, aber vor allem auch durch die ganzen ökonomischen Streitthemen, den Leuten so zunehmend bewusst wird, was sich da am Horizont abzeichnet. Auch deswegen, weil man eben nicht mehr Seite an Seite mit den Amerikanern steht, weil man sich klar macht, so dass der deutsche Wohlstand auch maßgeblich davon abhängt, was große Konzerne nach China verkaufen oder wie die chinesische Wirtschaft überhaupt läuft für einen Konzern wie Volkswagen. Ich glaube, das ist vielen bewusst und deswegen schaut man insgesamt so ein bisschen ängstlicher auf alles, auf die Militärparaden, das ist nur ein kleiner Teil davon.
Ängstlicher und anders auch. Ich glaube, es gab ja auch lange Zeit diese Vermutung, dass das, was ja vor 40 Jahren in etwa eingeleitet wurde in China, diese Öffnung der Märkte, im Prinzip der Weg in den Kapitalismus, ja auch früher oder später ganz automatisch in politische Freiheiten münden muss. Also das, ich glaube, in den 90er Jahren war auch so die Logik Wandel durch Handel. Also wir werden uns da schon nähern und irgendwann passiert es. Und wir sehen jetzt seit Jahren, seit Jahrzehnten, nein, das passiert nicht. Ganz im Gegenteil. Das scheint sich eigentlich als politisches System, diese Mischung Kapitalismus und autoritäre Führung zu etablieren und zu stärken.
Ich glaube, das würde ich so ein bisschen widersprechen. Also zum einen hat man sich in den 90er Jahren ganz klar da Illusionen gemacht. Also soweit gehe ich da mit. Das war so diese Zeit, als Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte geschrieben hat und man gesagt hat, also Marktwirtschaft und Demokratie sind so eine Art Zwillinge, die kommen immer zusammen und wenn die Planwirtschaft endet, dann wird sich auch die Demokratie durchsetzen. Und das haben ja wirklich damals viele geglaubt. So. Und das ist bekanntlich mit so einem autoritären Staatskapitalismus wie in China, aber auch mit so Entwicklungen in der Türkei, wo wirtschaftliche Dynamik mit autoritärem Regieren so auch zusammengehen.
Auch in einigen afrikanischen Ländern sehen wir das beispielsweise.
Absolut. Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass diese Strategie von Wandel durch Handel auch in China positive Ergebnisse gehabt hat. Also wir wissen erstens nicht, wie sich das Land sonst entwickelt hat und natürlich hat es auch eine erstarkende Zivilgesellschaft gegeben und eine selbstbewusstere Bevölkerung. Das hat vielleicht nicht auf die politische Führung durchgeschlagen. Also dieser Versuch oder die Hoffnung, dass auch die sozusagen kommunistische Partei, die Führungselite des Landes sich wandelte, der ist ganz klar gescheitert. Da habe ich neulich gerade eine interessante Untersuchung über globale Eliten gelesen, wo auch deutlich wurde, dass sowohl in China als auch in Russland einfach viel weniger Leute überhaupt länger im Ausland studieren, dass also auch die politische und auch die ökonomische Nachwuchselite an den Hochschulen in Peking oder Shanghai bleibt. Man denkt, es sind so viele Chinesen an amerikanischen Universitäten, aber wirklich die eigentliche Führungselite des Landes konzentriert sich viel mehr auf China selbst. Aber das ist eben so die politische Nomenklatura. Ich glaube, in der Gesellschaft an sich hat es ganz klar durch westlichen Einfluss auch eine Liberalisierung gegeben.
Aber wenn es die gibt, dann müsste doch eigentlich in der Folge irgendwann auch der Schritt kommen, dass diese liberalisierten Gesellschaften, die einen Mittelstand entwickelt haben mittlerweile, dass die dann auch irgendwann sagen, diese politische Klasse, die passt gar nicht mehr zu unserer Vorstellung vom Leben. Und das passiert ja offenbar nicht.
Naja, wir sehen ja, was zum Beispiel in Hongkong gerade passiert. Da gibt es schon also einen erheblichen Gegendruck. Und man muss einfach auch sehen, dass durch die Digitalisierung gleichzeitig die politischen Kontrollinstrumentarien natürlich zugenommen haben. Also die Möglichkeit, sozusagen das eigene Volk da zu beobachten und zu kontrollieren, haben auch, wenn man daran denkt, ich habe kürzlich das Leben der anderen nochmal gesehen, wie sich die Stasi mal abgemüht hat, da sind natürlich auch die Kontrollmöglichkeiten exponentiell gestiegen.
Aber ich habe eine Befürchtung, dass es möglicherweise vielleicht sogar auch eine Zustimmung oder wachsende Zustimmung zu dieser Art des politischen Managements gibt, wenn man sieht, gerade im internationalen Vergleich, schauen wir mal, wie problemlösungsfähig Demokratien sind, die klassischen Demokratien, und wie schnell beispielsweise Systeme wie China große Problemlagen in den Griff gekriegt. Wir haben das Großthema Klimawandel, wo man ja fast zu dem Ergebnis kommen könnte, wenn es so etwas wie eine zentrale, auch autoritäre politische Steuerung gibt, kommt man schneller zu Ergebnissen, kriegt man schneller eine E-Auto-Quote, kriegt man schneller die Luft rein in den Städten als über mühsame andere Wege.
Naja, ich habe da große Zweifel. Ich glaube, von Europa aus sieht das manchmal so aus, aber in China sind ja auch die Kollateralschäden erheblich. Es ist ja nicht so, dass staatliche Planung immer funktioniert. Also wir sehen dann immer die großen Hochhäuser in Shanghai oder Hongkong oder so, wenn man durchs Land reist.
Was oder einen Flughafen, der innerhalb weniger Jahre fertig ist.
Einerseits das, aber es gibt eben auch in China riesige Geisterstädte mit leerstehenden Häusern und Bauruinen und dysfunktionale Städte mit Verkehrschaos. Und davon sogar sehr viel mehr als in Europa. Und ich glaube, dass schon ein Gegenmodell auch sein muss. Klar, auch gerade in afrikanischen, zum Teil auch in osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern haben ja also nicht nur chinesische Einzelinvestoren, sondern auch staatliche Investitionen großen Zuspruch. Und natürlich gibt es auch in Afrika zunehmend Leute oder Bewegungen, die auf chinesischen Entwicklungskapitalismus sozusagen hoffen und vertrauen. Aber ich finde, die Europäische Union müsste da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein international auch auftreten und für zum Beispiel den europäischen Binnenmarkt werben und sagen, hier, unser Modell macht Sinn.
Die Volksrepublik China. Sie feiert heute den 70. Gründungstag. Früher sagte man Rot-China, habe ich heute im Newsroom gelernt.